Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Im Zusammenhang mit dem Absturz bei Bassersdorf werden die früheren Crossair-Chefs Suter und Dosé wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. In Neuenburg wird die umstrittene Stadtpräsidentin Valérie Gabani wiedergewählt. In Hamburg kommt die erste schwarz-grüne Koalition wohl zustande. Die Grünen haben dem Regierungsbündnis heute zugestimmt, die CDU entscheidet morgen. In Afghanistan entgeht Präsident Hamid Karzai nur knapp einem Attentat. Und Sport: 4 Runden vor Schluss übernehmen die Berner Young Boys die Tabellenführung in der Fußballmeisterschaft. Schließlich reden über Fußball, so wie es kaum ein anderer kann. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Eva Gametta.
Der Absturz einer Crosshair-Maschine mit 24 Toten im zürcherischen Bassersdorf sei die Folge einer Angstkultur bei der Airline, die zur bewussten Missachtung von Vorschriften führte. Das schreibt der Staatsanwalt des Bundes in der Anklageschrift, welche Nachrichtenagenturen publik gemacht haben. Wegen des Absturzes in Bassersdorf vor 6,5 Jahren müssen sich ab dem 5. Mai die ehemaligen Crossair-Chefs Moritz Suter und André Dosé vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten. Ihnen sowie 4 weiteren Angestellten der Fluggesellschaft wird fahrlässige Tötung und fahrlässige schwere Körperverletzung vorgeworfen. Besonders schwere Vorwürfe macht der Staatsanwalt des Bundes, Crossair-Gründer Moritz Suter. Dieser habe eine aggressive Expansionspolitik verfolgt und dabei zugelassen, dass die Flugsicherheit gefährdet gewesen sei. In Neuenburg ist die umstrittene Stadtpräsidentin Valérie Gabani von der SP wieder in die Stadtregierung gewählt worden. Gabani machte das zweitbeste Resultat hinter ihrer Parteikollegin Françoise Jeanneret. Damit konnten die linken Parteien ihre Mehrheit in der 5-köpfigen Neuenburger Stadtregierung verteidigen. Diese besteht wie bisher aus 2 SP-Vertreterinnen, einem Vertreter der Linkspartei Solidarité S, einem Liberalen und einem Freisinnigen. Gabani war wegen Alkoholmissbrauchs und Beleidigung eines Polizisten in die Schlagzeilen geraten. Auch in den beiden Neuenburger Städten La Chaux-de-Fonds und Le Locle verteidigte die Linke in den Gemeindewahlen ihre Regierungsmehrheiten. In Appenzell hat die Landsgemeinde Daniel Fessler zum stellvertretenden Regierungspräsidenten und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Appenzell-Innerrhoden gewählt. Der 47-jährige Jurist von der CVP ersetzt Bruno Koster, der nach 9 Jahren zurücktritt. Der stellvertretende Regierungspräsident wird im Kanton Appenzell-Innerrhoden als stillstehender Landammann bezeichnet. Zum regierenden Landammann, also zum Präsidenten der 7-köpfigen nebenamtlichen Kantonsregierung, wählte die Landsgemeinde turnusgemäß Erziehungsdirektor Carlo Schmid. Die übrigen 5 Mitglieder der Regierung wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Stimmberechtigten der Stadt Schaffhausen haben den Bau des geplanten Nationalen Hallensportzentrums Schweizersbild abgelehnt, mit gut 6'000 gegen knapp 5'800 Stimmen. Klar zugestimmt haben die Schaffhauserinnen und Schaffhauser dagegen dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Hemmental. Die Stimmberechtigten in Hemmental ihrerseits sagten nur hauchdünn Ja zum Zusammenschluss. Eine in Münchenmier im Kanton Bern geplante große Sägerei kann nicht gebaut werden. Die Stimmberechtigten haben den Verkauf von rund 40'000 Quadratmetern Land deutlich abgelehnt, der für den Bau nötig gewesen wäre. Das Projekt eines österreichischen Sägereiunternehmers war zuvor schon im solothurnischen Lutherbach und in Niederbipp im Kanton Bern gescheitert. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Präsident Karzai einen Anschlag unverletzt überlebt. Laut offiziellen Angaben wurden bei dem Attentat 3 Personen getötet und mehrere weitere verletzt. Die radikal-islamischen Taliban haben sich zum Anschlag bekannt. Mehrere ihrer Kämpfer hätten während einer Militärparade mit automatischen Waffen und Granaten angegriffen. 3 Kämpfer seien getötet worden. Karzai sagte später im Fernsehen, mehrere Tatverdächtige seien festgenommen worden. In Hamburg haben die Grünen dem Koalitionsvertrag mit der CDU zugestimmt. Nach mehrstündiger Diskussion sagte die Mitgliederversammlung deutlich Ja. Stimmt morgen, wie erwartet, auch der Hamburger Landesparteitag der CDU dem Vertrag zu, ist in Deutschland das erste schwarz-grüne Regierungsbündnis auf Landesebene perfekt. In Niederösterreich hat die Polizei einen 73-jährigen Mann festgenommen, der seine Tochter 24 Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten und missbraucht haben soll. Die jetzt 42-jährige Frau sei aus ihrem Verlies befreit worden. Laut Polizeiangaben hat sie 6 Kinder, die alle von ihrem Vater stammen könnten. Publik wurde der Fall, als die 19-jährige Tochter der Frau bewusstlos ins Spital eingeliefert wurde. Die Polizei suchte daraufhin intensiv nach der Mutter und fand sie schließlich. Und nun zum Sport. Das heutige Geschehen fasst Freddy Hunkeler zusammen.
In der viertletzten Runde der Schweizer Fußballmeisterschaft wurden heute 2 Spiele ausgetragen. Der FC Sion unterliegt den Young Boys 1-2. Die Tore erzielten Savorio für Sion, Baikal und Regazzoni für IB. Der FC Zürich gewinnt gegen den FC Luzern 1-0 durch ein Tor von Egerter in der 91. Minute. Mit ihrem Sieg haben die Young Boys die Tabellenführung in der Super League übernommen, dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem FC Basel. Roger Federer ist es nicht gelungen, den 4. Triumph von Rafael Nadal beim Masters Series Turnier von Monte Carlo zu verhindern. Er unterlag dem Spanier im Final mit 5-7 und 5-7. Eine ärgerliche Niederlage für den Schweizer, er hatte in beiden Sätzen geführt, im zweiten sogar mit 4-0. Das Schweizer Fedcup-Team steigt nach 2 Jahren Unterbruch wieder in die Weltgruppe 2 auf. Gegen Österreich gewannen die Schweizerinnen in Dornbirn das abschließende Doppel und damit gesamthaft 3-2. Ferrari hat seine Vormachtstellung in der Formel 1 Weltmeisterschaft untermauert. Kimi Räikkönen gewinnt den grossen Preis von Spanien in Barcelona vor seinem Teamkollegen Felipe Massa. Dritter wird der Brite Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes. Neben dem neuerlichen Top-Ergebnis von Robert Kubica auf Platz 4 muss sich Nick Heidfeld bei BMW Sauber mit dem 9. Rang bescheiden. Mit seinem 2. Saisonerfolg hat Kimi Räikkönen seine Führung im Weltmeisterschafts-Zwischenklassement weiter ausgebaut. Und Reiten, 2. Weltcup-Triumph für Meredith Michaels-Beerbaum auf Shutterfly. Die für Deutschland reitende Amazone aus den USA hat den Weltcup-Final von Göteborg überzeugend gewonnen. Vierte wurde der Schweizer Titelverteidiger Beat Mendli auf Idiot du Tau, 7. Steve Gerda auf Treasure.
Zum Wetter. Der heutige Sonntag war vielerorts in der Schweiz der bisher wärmste Tag des Jahres. Die Temperatur stieg in weiten Teilen des Landes auf über 20 Grad. Die höchsten Temperaturen wurden mit 22,5 Grad aus Genf und Visp gemeldet. Das sonnige Wetter zog viele Menschen hinaus und vor allem auf die Gewässer. Denn heute war Tag der Schweizer Schifffahrt.
Die Skeptiker waren lauter, die Befürworter zahlreicher. Hamburgs Grüne stimmen der Koalition mit der CDU zu. Ein gefährlicher Warnschuss in Afghanistan entgeht Präsident Karzai nur knapp einem Attentat. Rote Karte, auch weit außerhalb des Stadions. Platzverweis wird in Städten häufiger, auch wenn gar nicht gespielt wird. Die da unten lärmen gegen die da oben. In Bolivien aber sind die unten reicher als die oben. Das Tiefland will Autonomie. Und dann.
Der Schlusspfiff. Geschichten rund um die EM.
Heute Herbert Prohaska, der Fußballprofessor beim ORF. Und schließlich 60 Jahre nach Flucht und Vertreibung. Palästinensische Zeitzeugen erinnern sich an 1948 in der Sendung International, anschließend ans Echo der Zeit. In Hamburg kommt es wohl bald zur ersten schwarz-grünen Regierung auf Länderebene. So haben es die Parteispitzen der CDU und der Grünen vor ein paar Tagen beschlossen. Ein Erfolg werde das neuartige Bündnis werden, versprach Ole von Beust, der Bürgermeister. Doch zumindest bei den Grünen sind sich da viele nicht so sicher. Auf der Mitgliederversammlung wurde der Koalitionsvertrag jedenfalls leidenschaftlich diskutiert. Ursula Hürzeler.
Dass ihr Gang zur Basis kein Spaziergang werden würde, das wusste Anja Heiduck schon im Voraus. Seit Wochen reden sich nämlich die Grünalternativen in Hamburg die Köpfe heiß, streiten darüber, ob es wirklich richtig ist, sich jetzt mit der CDU einzulassen. Grünen-Chefin Heiduck nahm sich deshalb heute Nachmittag fast eine halbe Stunde lang Zeit, um möglichst viele Bedenken auszuräumen. Schwarz-Grün sei eine riesige Chance, sagte sie, und noch nie sei ein Regierungsprogramm derart umweltfreundlich ausgefallen. Daneben räumte die Politikerin aber auch ein, dass man als kleine Partnerin bittere Zugeständnisse habe machen müssen. Bei der Elbvertiefung etwa oder dem geplanten Kohlekraftwerk Moorburg, das vielleicht aus juristischen Gründen doch gebaut werden müsse, obwohl man das unbedingt verhindern wollte. Genau hier hakten die zahlreichen Kritikerinnen und Kritiker ein. Sie halten es für einen Skandal, dass nun die Grünen zusammen mit der CDU genau jene Realpolitik machen wollen, die sie jahrelang bekämpft hatten. Wir können doch nicht unsere Ideale und Visionen derart locker über Bord werfen, nur um in Hamburg wieder an die Macht zu kommen, sagte ein Redner. Und ein anderer gab zu bedenken, dass man mit dieser Kehrtwendung nach rechts auch noch die letzten grünen Wähler verprellen könnte. Schlag auf Schlag ging es so während 4 Stunden und bald schon zeichnete sich ab, dass die Parteispitze um Anja Heiduck Oberhand bekam. Die Braut sei zwar hässlich, erklärten gleich mehrere Grüne wörtlich, doch die Koalition mit der CDU sei ja keine Liebesheirat und deshalb wolle man sich trauen. Am Schluss war die Stimmung dann fast so gut wie das Wetter, zumindest wenn man sie am Ergebnis misst. Mit überwältigendem Mehr segneten die Grünen nämlich den Vertrag ab. Damit ist das erste schwarz-grüne Bündnis auf Landesebene so gut wie perfekt. Denn dass morgen auch die CDU auf einem kleinen Parteitag dazu Ja sagt, das ist absehbar.
Ursula Hürzeler. Es hätte eine Feierstunde werden sollen, aber es kam anders. Am afghanischen Gedenkanlass zur Befreiung von den sowjetischen Invasionstruppen fielen plötzlich Schüsse. Dort, wo sie niemand für möglich gehalten hätte, in unmittelbarer Nähe Präsident Hamid Karzais. Die Taliban reden von einem Warnschuss und den muss man wohl ernst nehmen. ARD-Kollege Christoph Heinzle berichtet.
Das afghanische Staatsfernsehen übertrug die Feier vom Paradegelände nahe dem Stadion in der Altstadt Kabuls live. Man feierte den 16. Jahrestag des Sieges der afghanischen Widerstandskämpfer gegen die Rote Armee. Mit Militärparade, Salut, Nationalhymne. Plötzlich waren Schüsse zu hören. Die Angreifer eröffneten offenbar aus Kalaschnikow-Gewehren das Feuer auf die Ehrentribüne am Paradeplatz. Augenzeugen berichteten auch von Raketenbeschuss. Leibwächter brachten Präsident Hamid Karzai sofort mit einem gepanzerten Geländewagen in Sicherheit und nahmen Schusspositionen ein. Noch länger war Gewehrfeuer zu hören. Die geladenen Ehrengäste gingen auf der Tribüne in Deckung. Alle Diplomaten und ausländischen Militärs entkamen unverletzt, doch mehrere afghanische Abgeordnete sollen verletzt worden sein. Wenig später strahlte das staatliche Fernsehen eine kurze Ansprache Karzais aus. Der Präsident rief zur Ruhe auf und sagte: Die Feinde Afghanistans, die Feinde von Sicherheit und Entwicklung haben versucht, die Zeremonie zu stören, Terror und Chaos zu stiften. Doch glücklicherweise hat die Armee sie schnell umzingelt und einige Verdächtige festgenommen. Gott sei Dank ist alles in Ordnung, das versichere ich Ihnen. Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid übernahm im Namen der radikal-islamischen Kämpfer die Verantwortung für den Angriff und sagte, 3 der 6 beteiligten Taliban seien dabei den Märtyrertod gestorben. Beobachter in Kabul halten das für glaubhaft. Sicherheitskräfte verhörten mehr als 100 Zeugen und Verdächtige. Die Angreifer wollten die Sicherheitsbehörden vorführen, meinte der politische Beobachter und Spross der afghanischen Königsfamilie Prinz Ali Sarraj. Es ging um Publicity. Alle waren da, alle Botschafter, Minister, die Vereinten Nationen, das ganze Land, die ganze Welt sahen zu. Und die Angreifer wollten dem Land und der Welt zeigen, wie leicht sie durchkommen und Chaos anrichten können in Afghanistan, das schon seit einiger Zeit in diesem bedauerlichen Zustand ist. Die Angreifer hatten sich nach ersten Erkenntnissen in zerstörten Häusern der Kabuler Altstadt etwa 300 Meter von der Tribüne entfernt versteckt. Wie konnten sie so nahe an die schwer gesicherte Veranstaltung herankommen, wird nun in Kabul gefragt. Die Angreifer seien offenbar als Soldaten aufgetreten, so Experte Sarraj. Sie hatten Militäruniformen an. Ob sie die Armee infiltriert oder sich nur Uniformen angezogen haben, wissen wir nicht. Aber es ist schwer, Männer in Armeeuniformen voneinander zu unterscheiden, wenn die sich nicht kennen. Eine Gruppe in Uniform kann so das tun, was heute passiert ist. aber an einem solchen Tag hätten die Sicherheitsmaßnahmen und Personenkontrollen strenger sein müssen. Hamid Karzai hat seit Amtsantritt vor 6,5 Jahren bereits mehrere Anschläge überlebt. Die Taliban haben ihre Angriffe und Anschläge in den vergangenen 2 Jahren massiv verstärkt. Regierung und Militär in Kabul gehörten immer wieder zu den Zielen.
Erlaubt ist, was nicht stört. Mit diesem Satz warb Zürich vor Jahren für Ruhe und Ordnung und eine beschauliche Stadt. Die Wirkung war offenbar nicht ganz die erhoffte, denn jetzt gilt die Regel, wer stört, muss weg. Seit einem Jahr schon spricht die Polizei gegen mutmaßliche Hooligans, sogenannte Rayon-Verbote, aus und hält sie so von den Stadien und deren Umgebung fern. Einige Kantone gehen noch weiter und formulieren in ihren Gesetzen sogenannte Wegweisungsartikel, auch ohne Fußball. Sie verbannen mögliche Störefriede von Plätzen, Parks und Ausgehzonen. Das provoziert eine Debatte über persönliche Freiheit und deren Grenzen. Dominik Meyer.
Der älteste Wegweisungsartikel stammt aus dem Kanton Bern. Seit 10 Jahren erlaubte er der Berner Polizei, Menschen von Plätzen oder Straßen zu verbannen. Für Wochen oder gar Monate. Das Berner Beispiel hat Schule gemacht. Die Kantone Zürich, Aargau, Solothurn, Schwyz und Graubünden zogen nach. Ging es ursprünglich um den Kampf gegen die offene Drogenszene, so spricht man heute von Gewaltprävention. Jüngstes Beispiel, der Kanton Basel-Stadt. Dort präsentierte FDP-Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass diese Woche seine Vorschläge für einen Basler Wegweisungsartikel.
Ich habe von Anfang an klar deklariert, dass es nicht darum geht, Randständige wegzuweisen oder die sogenannte Citypflege zu betreiben, sondern es geht um die Verhinderung von Gewalt im öffentlichen Raum.
Im Visier sind vor allem Jugendliche. Ihnen drohen in Basel nun Rayonverbote von bis zu 3 Tagen. Dabei reicht der bloße Verdacht, dass sie Gewalt anwenden könnten. Treffen könnte es etwa auch Störenfriede, die an einer Tramhaltestelle herumlungen und Passanten provozieren. Kritik am Basler Vorschlag für den Wegweisungsartikel kommt nun von der Linken, aber auch von unerwarteter Seite. Vom früheren Basler Polizeikommandanten Markus Mohler. Er sagt, bestehende Gesetze genügten. Mohler, heute Lehrbeauftragter für öffentliches Recht an der Universität Basel, stellt fest, gesellschaftliche Probleme würden zunehmend an die Polizei delegiert. Er nennt das Beispiel der Stadt Chur, die seit 2 Monaten den Alkoholkonsum im Freien nach Mitternacht verbietet.
Da scheint sich eine tiefgreifende Veränderung abzuzeichnen, indem man die eigene Freiheit auch beschränkt, aus gewissen, vielleicht zum Teil sogar etwas diffusen Sicherheitsanliegen und damit auch die eigene Freiheit beschränkt.
Ähnlich sieht es der Basler Soziologe Ueli Merder.
Ich habe den Eindruck, wir machen es uns ein wenig einfach, wenn wir Störungen einfach polizeilich regeln wollen und uns auch damit ein wenig um die Chance bringen, immer wieder miteinander auch auszuhandeln, wie soll dann wer den öffentlichen Raum nutzen und nutzen dürfen.
Das Phänomen Jugendgewalt werde überschätzt, meint der Soziologe Mäder. Und Rayonverbote könnten missbraucht werden, etwa um missliebige Stimmen und Minderheiten auszugrenzen. Die Gesellschaft müsse stattdessen den Dialog suchen. Das sei auch mit randständigen oder aggressiven Jugendlichen möglich, sagt Mäder. Zivilcourage statt Repression, sein Rezept. Die Politik aber nehme zunehmend den Weg der Repression. Neben Basel-Stadt bereitet auch der Kanton St. Gallen einen Wegweisungsartikel vor. Für die freisinnige St. Galler Polizeidirektorin Karin Keller-Sutter geht es um die Freiheit der Anständigen.
Dort, wo Personen andere anpöbeln, vielleicht andere Menschen auch bedrohen oder vor allem auch daran hindern, dass sie den öffentlichen Raum nutzen können. Dort ist es ein Instrument, eben um diese Personen wegzuweisen und letztlich auch die Freiheit der Mehrheit zu schützen, der Menschen, die sich eben klaglos verhalten im öffentlichen Raum.
Doch Karin Keller-Sutter sieht auch Grenzen der Repression. Das Churer Alkoholverbot oder nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche, wie sie zum Beispiel Aargauer Gemeinden kennen, solche Massnahmen gehen ihr persönlich zu weit.
Dass man eigentlich hier die Kontrolle über das Fehlverhalten nur noch an den Staat delegiert, also dort habe ich dann auch Mühe.
Eine Spirale der Repression ist in Gang gekommen. Selbst die eher als Hardlinerin bekannte St. Galler Regierungsrätin Keller-Sutter muss sich mittlerweile wehren gegen Forderungen aus Gemeinden, die immer härtere Maßnahmen verlangen.
Dominik Meyer. Als Evo Morales Präsident Boliviens wurde, galt das als kleine Sensation, aber auch als Signal für neue Auseinandersetzungen im Andenstaat. Denn just am Fuß der Anden hörte man bald wieder jene Stimmen, die eine Abspaltung vom Hochland wollten oder mindestens mehr Autonomie. Denn da unten wird der Reichtum Boliviens verdient. Und seit Morales seinen sozialistischen Umbau des Landes vorantreibt, sind diese Stimmen lauter geworden. Am kommenden Wochenende wird in Santa Cruz de la Sierra abgestimmt. Über Autonomie. Und das verspricht eine Krise, die die ganze Region beunruhigt. Ulrich Achermann.
Seit Januar 2006 zimmert Evo Morales an einem neuen Bolivien. Südamerikas ärmste Republik müsse komplett umgebaut, ja neu gegründet werden, damit die seit Jahrhunderten benachteiligte indigene Urbevölkerung dieselben Chancen bekomme wie die weißen Zuwanderer und die Mestizen. Die Leitplanken weisen in eine Zukunft, in der der Staat selbst viele Produktionsmittel für sich beansprucht. Der Staatskapitalismus hat zum Beispiel in der Energieförderung die Phase der Privatisierungen abgelöst. Dazu kommt eine neue Verfassung, die das indianische Genossenschaftswesen fördert und die Ausdehnung des Großgrundbesitzes zugunsten der Allgemeinheit einschränkt. Was im Andenhochland um La Paz an Ideen entwickelt wird, stößt auf erbitterten Widerstand im Tiefland, wo weiße Zuwanderer mit der Landwirtschaft und der Viehzucht reich geworden sind. Sie lehnen Evo Morales Sozialismus ab und haben mit der Autonomieforderung ein Instrumentarium gegen die Pläne des Präsidenten entwickelt. Dieser ist im Hochland weiterhin populär, doch in den Tieflandgebieten können oder wollen sich die Menschen offenbar nicht damit abfinden, dass Bolivien erstmals von einem Indigenen regiert wird. Man hat den Eindruck, dass die Forderung nach mehr regionaler Autonomie zu einem guten Teil vom Rassismus und von der Geringschätzung der Urbevölkerung im Andenhochland lebt. Aber ebenso von handfesten Interessen. Ein Autonomiestatut kann die Waffe gegen die von der Zentralgewalt angestrebte Zerschlagung von unproduktivem Großgrundbesitz sein. Dass es letztlich ums Geld geht in Santa Cruz de la Sierra, verrät auch der Widerstand dagegen, wie der Staat die bedeutenden Steuern aus der Energieproduktion verteilt. Für die Förderregionen, darunter Santa Cruz de la Sierra, bleibt weniger übrig, seit Morales aus dem Ölgeld eine Minimalrente für die Alten finanziert. Im Umgang mit den Interessen der Tieflandgesellschaft hat Evo Morales keine glückliche Hand. Die umstrittene neue Verfassung wurde allein von regierungstreuen Politikern verabschiedet, während der Pöbel die Oppositionellen von der Abstimmung fernhielt. Dann unterschätzte der indigene Präsident auch die Sprengkraft der Autonomiefrage. Neben Santa Cruz de la Sierra sind drei weitere Departamente auf diese Linie eingeschwenkt. Das entscheidende Detail dabei ist, dass die vier Departamente zusammen 2/3 des Sozialproduktes erwirtschaften. Nun kracht es auch im Gebälk der linken Regierung. Evo Morales ist von Haus aus eher ein Reformer, kein Revolutionär. Doch längst nicht alle im Kabinett sind gemäßigt und das Ergebnis sind Flügelkämpfe im Machtapparat. Und die Bereitschaft der Radikalen, das Autonomiereferendum in Santa Cruz de la Sierra mit aufmarschierenden Indios und Kleinbauern zu torpedieren, macht die Sache außerordentlich gefährlich. Die Nachbarn Argentinien und Brasilien haben versucht, der Dialogbereitschaft in Bolivien Leben einzuhauchen, die EU und die Organisation amerikanischer Staaten ebenfalls. Es waren lauter Predigten in der Wüste.
Das war ein Bericht von Ulrich Achermann. Und jetzt?
Der Schlusspfiff. Geschichten rund um die EM.
Bei uns fällt der Schlusspfiff, bevor das große Spektakel überhaupt begonnen hat, die Euro 08, die EM. Jeweils am Schluss der Sendung bringen wir in loser Folge Geschichten außerhalb der weißen Linie des Spielfelds, zum Beispiel über Leute, die über Fußball reden. In Österreich etwa hat Herbert Prohaska Kultstatus. Er ist der Fußballanalytiker beim ORF. Zwar bringt er oft den Akkusativ und den Dativ durcheinander, aber seine Analysen sind treff, witzig und in ihrer Einfachheit fast nicht zu überbieten, sofern man sie versteht. In österreichischen Satiresendungen parodiert sich Prohaska der Einfachheit halber oft gleich selbst. Und die YouTube-Community feiert seine Sprüche. Joe Schelbert.
Er war selbst ein begnadeter Fußballer. Schon mit 17 wurde er bei einem Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft gegen seinen Simmeringer Quartierverein Ostbahn 11 entdeckt und von Austria Wien gleich engagiert. Später spielte er in Italien, schoss Österreichs Nationalmannschaft zur WM in Argentinien und wurde nach Ende der Aktivkarriere bei seiner Austria Trainer. Nicht immer erfolgreich, doch schon damals wusste er nach einer Niederlage im Derby gegen Rapid auf seine unnachahmliche Art zu kommentieren.
Wir haben dieses Derby sicherlich denkbar ungünstig begonnen, nämlich nach wenigen Minuten mit einem Eigentor. Und das hat dann speziell die Abwehr bestimmt verunsichert. Aber ich würde jetzt nicht der Abwehr die Schuld geben, denn ich glaube, das ganze Spiel von uns war heute vielleicht nicht so, dass wir eben hier zumindest einen Punkt machen.
Den Rapid-Trainer und einstigen Nationalmannschaftskollegen Hans Krankl lobte er mit den Worten: Heute muss man sagen, dass dem Hans Krankl seine Ideen aufgegangen sind. Ein paar Jahre war er auch Trainer der Nationalmannschaft, doch nach einer 0-9-Niederlage gegen Spanien trat er zurück. Legendär der Spruch zum 0-5-Pausenstand: Hoch werden wir das Spiel nicht mehr gewinnen. Dann folgte eine Autobiografie, mein Leben, und dann seine eigentliche Berufung, ORF-Fußballkommentator. Etwa wenn er erklärt, wie sich das mit dem Abstand der verteidigenden Spieler bei einem Freistoß eigentlich verhält.
Die Mauer, die muss auf Distanz stehen. Protestieren könnte nur Manchester, wenn die Mauer nicht weit genug weg ist. Und wenn dann sie das verlangen vom Schiedsrichter, dann sperrt er den Ball. Und dann richtet er die Mauer ein. Man hat aber in dieser Szene gesehen, die Mauer war schon eben auf Distanz weg und der Schiedsrichter hat aber den Ball nicht gesperrt. Mhm. Es war eben nicht notwendig. Manchester hat die 9 Meter nicht verlangt, weil die Mauer schon so weit weggestanden ist und dann ist der Ball frei. Und
dann stellt sich die Frage, welche Probleme sich mit der neuen Offside-Regel mit passiv und aktiv und überhaupt im Vergleich zu früher für heute ergeben.
Früher war es viel einfacher. Hier wäre ganz einfach Klose schon im Abseits gestanden. Diese Regel haben sie verändert und ich glaube zum Ungunsten des Spiels. Das wäre früher so, der Pass kommt, der Schiedsrichter hebt die Fahne und es ist angenehm. Früher war diese Regel einfacher und so sollte sie auch wieder gehandhabt werden, meiner Meinung nach.
Seine Meinung ist auch, dass heute auf den Fußballplätzen zu viele Einzelsolisten am Werk sind. Herbert Prohaska ist in Österreich, wie man heute sagt, Kult. Sätze wie «Unsere Abwehr war heute sehr bodenständig, vor allem in der Luft», werden heute zigtausendfach per Internet an alle Bekannten verbreitet. Oder wenn er das Geschehen im Spiel gegen Deutschland vor ein paar Wochen mit hängendem Kopf zusammenfasst.
An und für sich wäre wirklich ein Debakel für Deutschland drinnen gewesen. Wir spielen Deutschland eigentlich an die Wand. Und letztlich geht eine Mannschaft, die mit 3-4 Toren vorne sein könnte, verliert 0-3.
Ähnlich wie die Schweiz hat Österreichs Nationalmannschaft bei der Vorbereitung zur EM wenig überzeugt. Zuletzt gab es ein 3-4 gegen die Niederlande, obwohl man 3-0 geführt hatte und Herbert Prohaska vor dem Spiel gemeint hatte, wünschen wir dem Trainer, dass wir heute gewinnen. Und so musste er am Schluss wieder ein bitteres Fazit ziehen.
Ja, im Fußball ist es so, wenn man letztlich dann verliert, dann überwiegt das Negative, das ist keine Frage. Das Positive mitnehmen ist logischerweise gut, denn es geht ja weiter. Das Problem wird nur werden, was ist das Negative? Und daran zu arbeiten, das wird schwierig.
So einfach kann Fußball sein, wenn man ihn richtig erklärt. Joe Schelbert über Herbert Prohaska. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Annelies Tennisch und für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.